Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Ich persönlich habe ja doch manchmal das Interesse, gewisse Dinge juristisch mal zu hinterfragen beziehungsweise auch dagegen vorgehen zu wollen. Denn ich glaube, dass wir juristischen Laien, und dazu zähle ich mich, einerseits den Drang haben, uns da wehren zu wollen, aber gleichzeitig wissen wir überhaupt nicht, wie wir es tun können. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute im Podcast jemanden haben, die Juristin ist, und zwar eine ziemlich tolle Juristin, weil sie nämlich sich unter anderem einem ganz speziellen Milieu widmet, dem sie da juristisch beisteht. Und zwar sind das, ich sag mal, alle marginalisierten Gruppen, die LGBTQ+-Gruppen und so weiter. Es ist Rebecca Richter, übrigens ein schöner Nachname für eine Anwältin. Sie hat ihre Kanzlei in Berlin. Und vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
Als Einstieg in diesen Zeiten ist natürlich das Thema CSD in Bautzen eigentlich ziemlich geeignet. Ich persönlich mit meinem juristischen Laienverständnis habe wirklich kein Verständnis, dass man es komplett hinnehmen muss, dass da neben einer CSD-Parade in Ruf und Wurfweite ein Nazi-Pulk auflaufen darf und dann auch noch die Polizei entsprechend ihn auch noch schützt. Das muss doch in deinen Augen auch wie Hohn geklungen haben.
Absolut. Also ich hab auch die Skandierungen gesehen und die ganze bedrohliche Kulisse auch in der Berichterstattung. Ich war total schockiert, muss ich sagen, so persönlich. Auf einer juristischen Ebene habe ich mich das natürlich auch viel gefragt, wie das mit dem Versammlungsrecht jetzt eigentlich ist und warum das nicht auch untersagt werden konnte. Mein jetziges zurzeit Verständnis ist auch, dass die Politik da einfach viel zu wenig tut, weil so eine bedrohliche Kulisse und dann auch von der Polizei. Also das, was ich mitbekommen habe, war ja, dass tatsächlich auch die Polizei gelobt wurde für ihre Arbeit, weil sie ja sozusagen es geschafft hat, dass es zu keinen Vorfällen kam. Natürlich ist es trotzdem so, dass so eine Kulisse trotzdem sehr schlimm ist und auch, dass man den Teilnehmenden von dem CSD Bautzen sagte, dass sie sich eben nicht absondern sollten alleine und Schutzvorkehrungen treffen sollten. Das hat mir natürlich sehr zu denken gegeben.
Also ich persönlich habe ja auch so ein komisches Gefühl gehabt. Da wurde ja unter anderem auch mit der Reichskriegsflagge gearbeitet bei den, ja, man kann ja schon sagen, dass es irgendwie auch Nazis oder Neonazis sind. Und gleichzeitig wurde da entsprechend auch noch skandiert, also ne, Ausländer raus und so weiter. Und ich meine doch, es gibt einen Rechtsstaatbestand, wonach du das in Kombination eben nicht machen darfst. Also du darfst in gewisser Hinsicht die Flagge benutzen, aber wenn du dann auch noch bedrohliche Kulisse aufbaust, dann ist es mindestens juristisch zu ahnden. Aber und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in diesem Thema, was keiner so richtig beherrscht und wo wir aber alle zukünftig, zumindest den Eindruck haben, wir müssen uns da ein bisschen rüsten. Du machst das ja hauptberuflich. Du rüstest quasi Menschen, die eben marginalisiert sind, aus gegen solche Angreifer. Wie läuft sowas konkret ab? Was hast du da für einen Job?
Ja, das waren ja jetzt mehrere Fragen sozusagen in einer Frage. Also grundsätzlich erstmal nochmal zu dieser, ich glaube, das muss man juristisch aufarbeiten eventuell. Die Polizei hätte in der Situation vielleicht auch schneller reagieren können auf bestimmte Punkte. Das hat mir auch gefehlt. Genau. Also da und geht's gerade, wo man zur juristischen Aufarbeitung kommt, gerade das ist das, was bei mir in der Kanzlei auch des Öfteren mal landet. Eben auch bestimmte Angriffe, Übergriffe im Internet, auch in der Realität, auch direkt in Person, dass eben auch von der Seite, ich sag mal rechte Seite, sag ich mal politisch gesehen, eben auch Übergriffe stattfinden auf gerade diese marginalisierten Gruppen, die vielleicht öfter zu uns kommen in die Kanzlei. Da versuchen wir natürlich, was jetzt mal in Bezug auf Bautzen angeht, da würden wir präventiv jetzt versuchen, auch für die anderen CSDs vielleicht auch Tipps zu geben oder Sicherheitsvorkehrungen trotzdem natürlich auch von unserer Seite zu geben, weil das ist das Einzige, was wir jetzt erstmal im Vorfeld auch machen können, wenn wir nicht aktivistisch tätig sind. Und juristisch kann man das eben immer, das ist immer das Problem bei Jura und bei der Anwaltstätigkeit. Man kann immer nur erst im Nachgang sozusagen aufklären und juristisch das aufarbeiten. Da gibt es eben viele Formen, wo wir uns auch drum kümmern. Da geht es ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wenn es um Diskriminierung geht. Da geht es tatsächlich über Gewalttätigkeiten. Natürlich ist es nicht mein Hauptgebiet. Ich bin im Zivilrecht tätig. Das heißt, ich kümmere mich eher, wenn Bürger gegen Bürger sich sozusagen streiten können. Versammlungsrecht oder auch Strafrecht. Das ist jetzt nicht mein Hauptgebiet, aber natürlich informieren wir die Community, die bei uns, ich sag mal, queere Community und auch die Gruppen, die marginalisiert sind, die eben auch diesen Angriffen ausgesetzt sind vermehrt, informieren wir trotzdem natürlich sehr gerne. Das ist das, womit ich natürlich auch versuche, mein juristisches Wissen weiterzubringen.
Hast du den Eindruck, dass da inzwischen mehr Bedarf besteht als was weiß ich vor 10, 15 Jahren?
Ich merke, es flacht nicht nie ab, also es bleibt gleich, es wird eher mehr. Das ist so aus den letzten Jahren meine Erfahrung. Ich denke auch, dass das Politische, es spitzt sich immer mehr zu. Und ich kann mir vorstellen, und das ist das, worin ich ja auch viel arbeite, ist ja quasi auch im Internet Hassnachrichten und Äußerungen, die fallen gegenseitig auch von den Gruppierungen. Da bin ich ja dabei, auch juristisch Dinge zu verfolgen oder auch abzuwehren. Da merke ich, es wird immer rauer, der Ton. Und es wird auch immer mehr, auch, ich sag mal, aus AfD-Seite kann ich mir vorstellen, da wird auch immer mehr Geld reingeschossen, dass quasi auch Masse stattfindet, die auch in Hassnachrichten oder auch in politische Überzeugungsarbeit bei TikTok, bei Jugendlichen landet. Also da, das ist das, was ich bemerke.
Ja, und da sprichst du ja schon einen wichtigen Punkt an, so diese Ungleichheit der Waffen in Anführungszeichen, ja gerade im Netz. Ne, da gibt es auf der einen Seite die absolut Hochgerüsteten, die eben entsprechend auch Druck ins Netz geben und andere, die dann dem ausgeliefert sind. Wir hatten in dem Podcast hier schon unter anderem mit HateAid mal gesprochen, die da ja auch ein Liedchen von singen können und wo ja auch Leute sich hinwenden können, wenn sie Hass im Netz erleben. Aber gehen wir doch mal so einen konkreten Fall an. Also da erlebt jemand sowas. Viele sagen ja, ach komm, da stehe ich drüber oder ich klicke es weg oder sonst was. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, nee, da möchte ich juristisch vorgehen. Wie kann denn sowas genau aussehen? Oder ab welchem Punkt würdest du auch sagen, macht das auf jeden Fall und ihr habt sogar eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr da Recht bekommt?
Wir machen sowas immer in einem Rahmen von so Erstberatung, Ersteinschätzung, dass wir auch schon sagen, so lohnt sich das wirklich auch tatsächlich hier was zu tun. Also wer auch immer hilft, wenn wir gerade auch bei HateAid sind, das ist natürlich eine ganz tolle Organisation, weil die fungieren ja als Prozessfinanzierer. Das heißt, die wollen ja gerade, dass man dann auch sozusagen Gerichtsurteile und auch also Präzedenzurteile schafft. Wir kooperieren auch tatsächlich mit denen. Das heißt, wir kriegen auch Fälle von dort rübergeschickt und ich empfehle das auch manchmal den Leuten. Und es ist halt immer eine finanzielle Frage und deswegen muss man natürlich immer am Anfang erstmal einschätzen, ist das so von Erfolg gekrönt? Haben wir auch die realen Umstände, dass wir auch genügend Beweise haben oder auch, dass ich juristisch einschätze, es gibt immer zwei Komponenten. Einmal haben wir die Beweise dafür und zweitens haben wir ist das Recht auf unserer Seite. Und dann wird die davon beeindruckt sein, hat die Geld, hat die kein Geld. Das sind alles so diese realen Umstände, die wir dann mit einfließen lassen. Also wir müssen natürlich gucken, was ist passiert. Also mein typischer Fall ist oft, wir haben sehr oft auch transidente Menschen, die misgendert werden im Internet. Das ist gerade auch ein ganz großer Kampf aktivistisch, auch von den Personen selbst, die sich dann auch da hineinbegeben und immer mehr Hass auch ausgesetzt sind dadurch. Und dann haben wir auch natürlich trotzdem grundsätzlich ganz viele Beleidigungen, die dann auch fallen von irgendwelchen anonymen Accounts. Und auch da ist dann auch eine reale Komponente, wie beweisen wir, von welchem Mensch ist das jetzt tatsächlich gefallen im Internet. Ich nehme mal den Fall Misgendering. Misgendering wird von den Gerichten mittlerweile als Ehrverletzung angesehen und kämpfen wir gerade auch mit mehreren Personen auch durch, wird auch von anderen Kanzleien durchgekämpft. Und da haben wir natürlich auf der anderen Seite, wenn wir sehen das ja auch in den Medien gerade, es wird ja oft auch gegen die queere Community geschossen, es wird oft gegen transidente Menschen geschossen, gerade auch, wenn das Selbstbestimmungsgesetz gerade auch das Thema ist. Tritt ja jetzt in Kraft. Also dieses Jahr, und das ist eben, hat halt viel Hass hervorgerufen bei gerade den Gruppierungen, ich sag mal AfD, rechtsextremistische Vereinigungen oder auch sehr rechtsgewandte Vereinigungen. Da kommt immer viel von der Seite. Also es wird dann im Internet dann gerne von bestimmten Personen oder auch von so Organisationen wie Julian Reichelt, ist ja auch schon in den Medien, der hat ja eine neue Plattform gegründet, eine neue News-Plattform. Auch da haben wir das in den Medien jetzt schon gesehen öfter, dass dann eben das als auch Aufmerksamkeit genutzt wird, wenn die Personen eben misgendert werden. Und die Personen selbst, die sind natürlich höchstpersönlich angegriffen. Die fühlen sich natürlich als Personen geschädigt, wenn eben einfach nicht anerkannt wird, das eigene Geschlecht anerkannt wird. Und da haben wir eigentlich schon immer relativ gute Erfolgschancen. Dann kommen die Leute zu uns und wir sagen, okay, gucken uns den Fall an und gucken halt, von wem ist das gefallen. Und wenn das halt eben von gerade auch News-Outlets gefallen ist, haben wir eher keine Probleme, das anzugehen. Wenn wir jetzt im Gegenzug den anderen Fall haben, wir haben zum Beispiel Schmähkritik oder ich sag auch mal, also es gibt so Beleidigungen. Man nennt es im Juristischen auch Formalbeleidigungen, wenn es tatsächlich etwas ist, was in jedem Fall immer als Beleidigung gesehen wird. Das sind ein paar Begriffe, die sind in der Rechtsprechung schon einigermaßen, schon ein paar Präzedenzfälle zu bestimmten, ich sag mal, Schimpfwörtern schon entschieden worden. Dann kann man sagen, das ist eine Formalbeleidigung. Das geht in gar keinem Fall. Dann haben wir das Recht auf jeden Fall auf unserer Seite so. Aber wenn das halt von einer Vielzahl von Accounts fällt, wenn zum Beispiel man nicht weiß, ist es vielleicht eine Person, die ganz viele Fake-Accounts hat, ist das vielleicht ein Shitstorm, weil das halt eine ganze Gruppierung ist, die alle Geld dafür kriegen oder irgendwelche Hackerbanden, die Geld haben, dass man ganz viele Fake-Accounts macht und dann eben so eine Art Shitstorm mit ganz vielen Beleidigungen abbekommt. Was tue ich dagegen? Ja, dann hat man das Recht auf seiner Seite, aber real gesehen hat man halt eben keine Chance, weil man halt nicht gegen alle vorgehen kann. Und was wir dann halt machen können, ist dann letztendlich nur polizeiliche Anzeige zu den ganzen Punkten. Das ist dann nicht mehr in dem Zivilrecht, ne? Ich finde die Identität raus von der anderen Seite und verklage dann auf, ich sag mal, Schadensersatz und so weiter und Unterlassung. Das sind ja die zivilrechtlichen Ansprüche. Sondern ich gehe dann direkt ins Strafrecht und versuche darüber, die Identität herauszufinden, weil die Polizei natürlich ganz andere Ermittlungsmittel hat.
Da sind jetzt viele Sachen drin gewesen. Ich drösel nochmal auf. Also dieses Transgender-Thema wäre zum Beispiel jetzt auch mit dieser Boxerin, die ja zu Olympia da auch in Verruf geraten ist durch entsprechende Medien, wie du News auch schon genannt hast. Das wäre so ein klassischer Fall, oder?
Das wäre ein klassischer Fall. Ich glaube, das ist auch, das Thema ist ja gerade auch mit Rowling, J.K. Rowling und Elon Musk haben doch, ich habe das jetzt noch gesehen, dass die Boxerin die beiden jetzt verklagen möchte, weil die auch wohl öffentlich sich herabwürdigend äußern darüber. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, die ganze Plattform X ist ja mittlerweile schon hochproblematisch geworden. Die schützen ja quasi die KundInnen von X nicht mehr, indem sie auch diese ganzen herabwürdigenden, ehrverletzenden und auch hetzenden Kommentare und Beiträge nicht mehr löschen, nach den also die Richtlinien ja auch nicht mehr passen oder halt auch eben nicht mehr nach den Richtlinien handeln. Und da kann ich mir vorstellen, dass es in den USA ganz, ganz, ganz gut Erfolg vielleicht auch gibt. Ich kann nicht sagen, wie es in den USA vom Recht her ist. Ich kann nur sagen, in Deutschland haben wir mittlerweile ganz gut durchbekommen, dass Misgendering eine Ehrverletzung ist und dass das tatsächlich zu untersagen ist in vielen Fällen.
Okay, also das ist schon mal was ganz Konkretes. Dann diese Sache, die du angesprochen hast, Beleidigungen, die auch schon per Präzedenzfall dann auch schon zu Erfolg geführt haben. Was wären das zum Beispiel für Beleidigungen?
Ich bin immer so ungern, ich will immer ungern diese ganzen Sachen wiederholen. Ich muss das schon immer dann vor Gericht tun. So. Ich versuche gerade mal ein Beispiel herauszufinden. Also man kennt ja die ganzen Standard-Schimpfwörter. Wenn ich jetzt Arschloch sage zu jemandem, dann ist das ganz klar. Ich würde dann sagen, eine Formalbeleidigung, auch die meiste Rechtsprechung geht in diese Richtung, dass man sagt, okay, das geht in keinem Fall, das überschreitet in jedem Fall eine Grenze. Man muss aber gucken, man kann nie sicher sagen, wenn es ein Grenzfall ist, ob das jetzt eine Beleidigung ist oder ob es vielleicht sogar noch eine scharfe Kritik ist, die erlaubt ist. Da kommen viele Faktoren noch mit rein. Also das ist immer schwer, auch, ich sag mal, Nicht-JuristInnen zu erklären, ab wann ist es denn wirklich eine Beleidigung oder ab wann ist es, kann man es rechtlich verfolgen. Also vielleicht kann man versuchen, mit so einer Faustregel oder so zu arbeiten, dass man sagt, okay, habe ich schon mal mit der Person vielleicht vorher irgendwie Kontakt gehabt? Bin ich in einem öffentlichen Meinungskampf auch mit der Person vielleicht getreten? Dann muss man schon ein bisschen mehr aufpassen, kann man schon mal sagen. Ne? Wenn man selber schon vielleicht auch sich scharf kritisch geäußert hat gegenüber einer anderen Person, dann können auch scharfe Kritiken von der anderen Seite eben erlaubt sein. So kann man vielleicht ein bisschen sich rantasten an das juristische Problem. Ja.
Also ist das wie immer, der Kontext entscheidet und es kommt drauf an. Aber das heißt, im Prinzip soll ich, wenn ich sowas erlebe, erstmal Beweismittel sichern, also Screenshots machen. Ne? Dann entsprechend, was kann ich denn da noch tun? Die Polizei kann wesentlich mehr ermitteln. Ich habe zwar den Beweis jetzt, was weiß ich wurde von Satan666, dem Account, irgendwie beleidigt, aber damit kann ich ja auch noch nicht viel anstellen.
Genau, eben. Damit kann man noch nicht viel anstellen. Aber man hat natürlich Mittel und Wege, das auch herauszufinden, wenn man über die Ermittlungen geht, in die polizeilichen. Wir haben auch Mittel und Wege, herauszufinden, wer dahinter steckt, hinter Accounts. Es gibt schon ein paar Tricks, sag ich mal.
Ja, okay. Aber das ist ja auch die Situation, wenn ich quasi selber zum Opfer werde, solcher Schmähkritik, solcher Beleidigungen und so weiter. Es gibt aber jetzt auch einige, und deshalb haben wir dich auch vor allen Dingen eingeladen, es gibt aber auch einige zum Beispiel aus meiner Community auf Instagram, die auch immer wieder sagen, Mensch, ich würde aber auch gerne mal zum Beispiel abends so ein Plakat von der AfD auch nochmal richtig stellen, dass ich da irgendwas drüber klebe oder dran schmiere. Und schwuppdiwupp ist man ja plötzlich Täter.
Also ich sag mal, Täter ist man, schwuppdiwupp, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen sehr krass an. Also ich würde mal sagen, bei Plakaten ist es so, man kommt halt in die Sachbeschädigung rein. Weitere Dinge oder Diebstahl, wenn man die Plakate einfach abhängt. Ja, man kann natürlich, es kann sich noch ein bisschen zuspitzen, auch von der Strafzumessung oder von, weil man sich ja auch so ein bisschen gegen dieses demokratische, dass die Parteien sich natürlich auch im Wahlkampf zeigen dürfen, dass man das sozusagen verhindert, letztendlich in juristisch dann. Aber an sich, ich habe zum Beispiel jetzt auch von einer Aktion, ich hatte letztens eine geprüft, da wurde auch, das war eine künstlerische Aktion, aber natürlich politisch gesehen, aber Kunst, wurde das Plakat einfach nur mit dem Handtuch abgehängt. Zum Beispiel sowas wäre dann legal, weil es ja auch ein temporär wäre. Also es ist ja nicht so, dass das beschädigt wird oder irgendwie abgehangen wird. Ich würde aufpassen, es ist ein Rechtsverstoß, wenn man die Plakate abhängen würde.
Ja, und auch wenn ich sie künstlerisch verzieren würde?
Künstlerisch verzieren gehört auch in die Sachbeschädigung, wenn es nicht mehr temporär ist.
Okay. Also ich sag mal, wenn es aber ein wasserlöslicher Stift wäre beim nächsten Regen?
Vielleicht, dann könnte man schon argumentieren, dass es tatsächlich keine Sachbeschädigung ist, weil es ja eben wieder abwischbar ist. Das Gleiche wäre ja auch generell, wenn man so, ich sag mal, Graffiti smalt, könnte man auch sich vorstellen, wenn das jetzt irgendwie abwischbar ist. Gut, wenn man es streichen müsste, ist es wieder was anderes, ne? Aber da kommt man schon in so eine tiefere juristische Argumentation am Ende rein. Da würde ich aufpassen. Ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, was es noch so für Aktionen gibt. Es gibt ja das Zentrum für politische Schönheit. Das finde ich immer ganz spannend, was da für Aktionen sind. Da kommen wir auch ganz schnell in diese Richtung, was ist Satire und was ist keine Satire oder was ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist ja immer, finde ich, das Spannendste, was dann auch in den Medien auch immer ganz gerne aufgegriffen wird. Da kann man natürlich auch immer nur diese Kommt-drauf-Anfrage stellen. Ich habe ja ein Beispiel gesehen, das war dieses Höcke-Judendenkmal. Hast du davon schon gehört?
Ja, natürlich, klar. Also in Sichtweite zu seinem Privathaus da Stelen aufgebaut haben. Und weil er seinerzeit mal sagte, dass das ja in Berlin ein Mahnmal der Schande sei. Und dann haben sie ihm quasi sein privates Mahnmal vor die Tür gestellt. Fand ich großartig, die Aktion.
Ja, großartige Aktion. Ich habe mich auch mal, ich habe mich da noch mal ein bisschen auch informiert. Ich fand das auch sehr spannend, auch aus der juristischen Seite, diese Betrachtung. Und da wurden ja eine Menge an Verfahren geführt von der Richtung, ich sag mal, NPD hat ein Verfahren geführt wegen der Nutzung der NPD-Flagge, dann auch AfD und Vermieter von dem Haus hat irgendwie ein Verfahren geführt. Das haben die ja alles öffentlich auch gemacht, die ganzen Urteile und Verfahren. Alles wurde gewonnen, tatsächlich. Und ich fand es spannend, weil sie haben natürlich in dem Video auch gezeigt, dass sie, haben sie, glaube ich, Höcke auch aufgenommen und die, oder sie hatten ja diese Überwachungssituation dargestellt in dem Video, ob die dann tatsächlich so real war, diese Überwachungssituation, ja, wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht auch nur eine künstlerische Darstellung dessen war. Aber das Argument von der Gegenseite, von Höcke Richtung, war dann natürlich, dass die Privatsphäre hier beeinträchtigt wird. Und auch damit konnte er nicht gewinnen, sozusagen, vor Gericht, weil das wahrscheinlich, also ich habe natürlich keinen Einblick in den vollen Fall. Ich fand es so spannend, dass das dann auch nicht gezogen hat, das Argument, weil es gibt ja bei einem Persönlichkeitsrechtsschutz gibt's ja verschiedene Sphären. Und es gibt die intime, die private und die soziale Sphäre. Und am Ende ist so ein Haus, wo man lebt, ist schon auch, kann in die Intimsphäre gehen, wenn es innerhalb vom Haus ist, was passiert. Deswegen, und da konnte er mit auch nicht punkten vor Gericht. Und am Ende war die Aktion an sich in Ordnung. Ich glaube, wo eher Probleme entstanden sind, ist bei dieser Flyer-Aktion gewesen.
Genau, Flyer Service Hahn. Ne? Ich erinnere mich auch, ja. Das war ja auch. Also ne, haben sich da irgendwie der AfD angedient als Flyer-Drucker.
Oder Verteiler sogar nur. glaube ich. Ich glaube, die haben nämlich diese, die genau, die haben sie am Ende zerstört, aber ich glaube auch verteilen.
Ja, ja, eben. Genau, also deshalb fand ich das auch so bemerkenswert, dass die alles verloren haben da bei den Stehlen, ne, bei dem Mahnmal. Wobei ich mir auch immer so dachte, also der Vermieter spätestens dieser Wohnung, die hatten das ja dann angemietet, da dieses Grundstück irgendwie auch. Also, dass der da auch so wenig Zugriff drauf hat, das hat mich auch gewundert, offen gesagt.
Ja, die Frage wäre da auch, ist es gewerblich oder war das privat angemietet worden von einer Person, weil die, ich weiß gerade nicht, welche Gesellschaftsform die Zentrum für politische Schönheit hat, aber wenn sie es nämlich als Gewerbe eigentlich angemietet haben oder dann auch genutzt haben am Ende, hätte es da vielleicht auch Probleme geben können, aber das weiß ich jetzt alles nicht. Mhm. Am Ende ist es jetzt ja auch alles durchentschieden. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Aber das sind für mich kreative Aktionen, wo man aber auch an die Grenze von der Legalität kommt. Und das ist gerade auch dieser Punkt. Ich glaube auch El Hotzo hatte letztens auch so einen Post gemacht, wo er dann auch vom RBB entlassen wurde und wo dann die Frage gestellt wurde, ist das strafrechtlich relevant, was er da gesagt hat? Das sind auch so Thematiken, mit denen beschäftige ich mich tagtäglich. Also was ist noch legal zu sagen öffentlich? Und auch da war auch unsere Einschätzung, dass das strafrechtlich nicht relevant ist. Da wurden dann Paragraphen reingeschmissen. Aber am Ende muss man schon sagen, war das ganz klar satirisch.
Also in meinen Augen auch, weil ich meine, er ist ja als El Hotzo auch bekannt geworden und in seiner Funktion, er ist ja da auf Twitter und so weiter entsprechend aktiv und postet da immer sehr überzeichnete, überspitzte Sachen, absolut Satire eben. Und ausgerechnet da haben sie ihn dann quasi in seiner Rolle als El Hotzo, also in seiner Kunstfigur, wollten sie ihn plötzlich verhaften und sagen, ja, das ist aber jetzt deine persönliche Meinung und da hast du verstoßen. Also ich fand das auch sehr witzig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass andere Kunstfiguren, siehe Dieter Nuhr und Co. oder Harald Schmidt, ne, die ja auch ordentlich immer vom Leder lassen, die werden dann quasi weiterhin hofiert.
Ja, die Grenze, die sagen, die dann erreicht wurde, war dann bei diesem, dass man Leuten den Tod wünschen würde, aber sehe ich jetzt nicht das Problem, weil es ist meines Erachtens ganz klar, dass es nicht so gemeint ist, also dass man jetzt sagt, okay, in der Kunstfigur. Also man meint es jetzt nicht so ernst in dem Sinne. Also ich glaube nicht, dass er als Privatperson grundsätzlich das auch sagen würde und deswegen, also so öffentlich. Ja. Das ist ein Outlet, den muss man auch lassen, den Menschen, die vor allen Dingen Satiriker, haben sich das ja auf die Fahne geschrieben. So.
Genau, beziehungsweise da erinnere ich mich auch an dieses Plakat von Die Partei, wo doch auch irgendwie drauf stand, Nazis töten. Ne? So, und das steht da einfach so. Das kann man natürlich als Aufruf verstehen, ne, dann wäre es natürlich auch schwierig, aber so wie es da einfach steht, Nazis töten, Punkt, Aussagesatz, dem kann man erstmal nichts, also ne, ich meine, die Plakate hängen ja auch, also juristisch scheint das auch wasserdicht zu sein.
Also da kommt man wahrscheinlich beim Juristischen, würde man dann erstmal die Deutung, man geht bei so Äußerungen oft erstmal vom objektiven Durchschnittszuschauer, Leser, wie auch immer aus und guckt sich dann an, was versteht jemand darunter, wenn er das erste Mal das liest. Und wenn ich jetzt lese, Nazis töten, es könnte natürlich, wenn man es deutet, auch ein Befehlston sein. Also die Verbform Nazis töten könnte man irgendwie daraus lesen vielleicht, also wenn man es versucht. Aber es ist jetzt, also ich würde es jetzt auch nicht als Aufforderung sehen, weil, gut, man muss sich aber auch andersrum mal vorstellen, was ist, wenn die AfD-Plakate das sagen würden.
Genau, Demokraten töten zum Beispiel. Ne?
Genau. Oder man sagt ja Ausländer raus zum Beispiel als AfD. Ne? Das ist dann auch wieder so, Ausländer raus, okay, aber Ausländer töten wäre dann wahrscheinlich so ein bisschen auch, es wäre jetzt nicht das Äquivalent, aber man muss natürlich trotzdem immer mal von der anderen Seite sehen. Das ist dem Beruf auch immer, in dem Beruf auch ganz wichtig. Aber man kennt natürlich die Aktion von der Partei als satirische Aktion und man kennt die Aktion der AfD nicht als satirische Aktion. Vielleicht kann man es so grob gesagt erstmal unterscheiden. Man muss natürlich schauen, ist das auch im Kern immer noch eine Satire oder ist das schon sozusagen auch, wie ist es gemeint, wie ist es vom Durchschnittsleser erkennbar. Und wenn ich weiß, wer die Partei ist, dann weiß ich ja auch, für was sie stehen.
Ich glaube, das ist wieder wichtig und da ist auch wieder der Kontext entscheidend. Und ich glaube, das ist jetzt ja auch in den Minuten, in die wir jetzt schon so solche Themen mal so ansatzweise reingrätschen, ist natürlich auch immer wieder klar, es kommt wirklich drauf an und mitunter ist ja sogar die Entscheidung von Richter 1 zu Richter 2 beim gleichen Fall auch wieder ganz anders. Ja, das habe ich ja zum Beispiel auch lernen müssen. Wir hatten auch mal eine Rechtsprofessorin hier im Podcast und die hat halt auch gesagt, es kann durchaus auch Auslegungssache werden. Oder wenn man alleine auch guckt, es gab so einen schönen Satz mal in diesem Buch Jura Not Alone, da gab es mal diesen Satz, Recht ist geronnene Politik. Und in der Tat, ne, was in Bayern mit den Klimaklebern in Anführungszeichen passiert ist, nämlich dass sie in Präventivhaft genommen wurden, das war in Berlin ja gar nicht so. Und selbst auf solchen Ebenen lässt sich plötzlich der gleiche Sachverhalt ganz unterschiedlich auslegen.
Gerade bei dem Thema, bei Recht auch, es wurde von Nancy Faeser, wurde doch diese Zeitschrift, genau. Diese Rechte, Kompakt wurde verboten, wurde jetzt auch wieder aufgehoben, das Ganze, ne? Das ist auch viel zu einfach nach vorne geprescht, staatlich gesehen, so, ne, von der, und wurde am Ende dann auch juristisch aufgearbeitet und jetzt halt wieder zurückgezogen. Ja, und dann kann man auch sagen, okay, wenn man da nochmal in die Rechtsmittel geht, kann man vielleicht auch nochmal einen anderen Richter finden. Und das Gleiche kenne ich auch, und da kommt dann auch wieder im Zivilrechtlichen auch immer nochmal drauf an, die finanziellen Mittel und wie lang ist die Puste? Also wie viel Puste habe ich, wie viele Ressourcen habe ich und inwieweit kann ich da vorgehen? Und da muss man natürlich auch immer schauen und kämpfen, weil man auch wenn man auf der Seite steht, wo vielleicht jetzt Privatpersonen eben nicht so viel Geld haben.
Absolut. Kann man sich denn gegen all sowas versichern, was wir jetzt gerade so besprochen haben? Also so gegen Schmähkritik oder im Internet oder Beleidigung oder wenn ich umgekehrt selber irgendwie da zum Täter werde, weil ich irgendwie ein Wahlplakat überschmiere?
Also ich denke, die Rechtsschutzversicherung, das ist die erste, die einem dann einfällt, ne? Die schützen einen vor Schäden, ne? Und das heißt, wenn ich im Internet beleidigt werde, dann sollte das die Rechtsschutzversicherung in dem Fall schon übernehmen. Also oft übernehmen die das auch. Es gibt auch so Cyberrechtsschutz, nochmal Zusatzmodule, die das dann nochmal besser absichern. Da muss man sich ein bisschen informieren. Also da gibt es schon einige Sachen, einige Vorkehrungen, die man treffen kann, wenn man sich eh dem schon öfter ausgesetzt sieht und auch im Internet viel tätig ist. Dann gibt es aber auch, wenn man selber, weil es kann man kommt selber ja auch, weil die Abwägungen können ja so und so ausfallen in Grenzfällen. Und wird man selber immer vor vollendete Tatsachen gestellt, wenn dann die Prozesse eventuell bis zu 10.000 Euro kosten können, wenn man selber etwas öffentlich machen will, aktivistisch. Oder wenn man auch, ich sag mal, solche Aktionen startet, hat man ja ganz schnell auch einen Schaden. Also das ist dann aber ein Vermögensschaden auf der Seite, wenn man selber etwas handelt und dafür angegangen wird von der anderen Seite. Also wenn man verteidigen muss, dann braucht man auch ein bisschen Puste. Und da gelten die Rechtsschutzversicherungen nicht, weil man da nicht den Schaden hat, sondern der Schaden liegt ja dann nur im Vermögen. Und da muss man eine Vermögensschadenshaftpflicht sozusagen abschließen. Und da gibt's auch welche, aber die sind natürlich auch begrenzt, sage ich mal. Weil natürlich will keiner, wenn man selber sozusagen du hattest gesagt Täter, ich würde jetzt mal sagen, das Wort gefällt mir in dem Kontext vielleicht nicht so ganz, weil es ist, aber man kommt natürlich schnell in dieses, wo dann auch die Gegenseite ruft, Verleumdung oder Diebstahl oder Sachbeschädigung. Das abzusichern ist ein bisschen schwierig. Da gibt's aber so Mediahaftpflichtversicherungen, wenn man selber auch zum Beispiel Medien und Content kreiert, ist sowas auch ganz gut. Aber auch da gibt es eben diese Ausnahmen, weil die Versicherer wollen das natürlich trotzdem irgendwie versuchen zu begrenzen.
Eben, es ist ja nicht in deren Sinne eine Vollkaskoversicherung für allen Quatsch im Internet zu machen, ne, sondern ja, das stimmt schon. Aber über all dem schwebt ja so diese Frage nach dem zivilen Ungehorsam. Wenn ich jetzt so sehe, du hast es ja auch sehr eindrucksvoll beschrieben, da kommt es immer sehr drauf an und im Zweifel auch kostet sehr viel und so weiter. Ziviler Ungehorsam ist ja an sich erstmal jetzt nicht strafbar, aber es kommt immer darauf an, was dann konkret passiert, also was dann im konkreten Fall getan wurde. Gibt es denn irgendwas, weil ja viele auch immer fragen, Mensch, wir sind so ohnmächtig gegenüber dem, was da jetzt passiert mit der AfD und so weiter. Gibt es denn irgendwas, was du empfehlen würdest, wo noch, sag ich mal, ziviler Ungehorsam auch wirklich A, nicht strafbar ist, B, besonders wirkungsvoll, irgendwas, was du empfehlen kannst?
Ja, ich bin gerade bei ziviler Ungehorsam auch noch mal kurz stecken geblieben, weil für mich ist ziviler Ungehorsam immer irgendwo ein Rechtsverstoß, weil das ist ja dieses Ungehorsam gegenüber dem Rechtsstaat auch zu sein irgendwann. Da gibt's aber, da kann man ganz viel ins Detail gehen, aber für mich bedeutet es immer, man ist irgendwie mit einem Rechtsverstoß verbunden. Deswegen ist es so, wenn kein Rechtsverstoß ist und auch kein Risiko von einem Rechtsverstoß ist, dann ist es natürlich zu empfehlen. Und solche Aktionen haben aber vielleicht weniger Impact. Deswegen, da muss man kreativ sein. Ich überlege gerade, was man sich vorstellen kann. Das wäre aber auf der Ebene nicht so, bringt halt vielleicht auch nicht so viel. Wenn ich jetzt sage, ich drucke jetzt ganz viele Flyer, wo einfach nur, wo nichts Verwerfliches draufsteht, wo ich einfach nur Werbung mache für eine demokratische Partei, dann ist es natürlich legal und auch empfehlenswert, aber oder auch nicht empfehlenswert aus der anderen Ebene, aber aus juristischer. Da muss ich selber kreativ werden. Also ich für meinen Teil, ich habe eine Kanzlei gegründet, die quasi auch für solche Dinge einsteht. Ich glaube, Solidarität ist ganz wichtig in solchen Themen. Ich gehe insoweit in den Angriff, bestimmte Dinge vielleicht auch mal auszusprechen, aber man muss natürlich sich in den Grenzen bewegen. Ich glaube, da muss man in die Beratung gehen, wenn man sich was überlegt hat.
Absolut. Ich glaube, das war auch eine sehr provokative Frage, die ich jetzt so zum Schluss gestellt habe. Aber ich wollte es halt einfach mal wissen, denn wir wollen ja möglichst viele konkrete Dinge unseren Zuhörerinnen auch mitgeben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich so ein bisschen auf dieses glatte Eis begeben hast, weil ich weiß, auch Juristen sind immer eher so, naja, wir müssen gucken und es kommt eben drauf an. Ich hoffe aber auch nicht, dass es zu viel Glatteis für dich war. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr toll, dass du dich da mit deiner Kanzlei auch dieser, in Anführungszeichen Randgruppe auch so widmest, denn ich glaube, die brauchen wirklich Unterstützung und brauchen auch ja ein Sprachrohr, ein juristisches. Deshalb an dieser Stelle nochmal vielen Dank für dein Engagement. Vielen Dank auch, dass du hier warst. Und wenn es noch im Nachgang Fragen gibt, kann man die natürlich auch beantworten. Ihr könnt die uns schreiben oder ihr könnt entsprechend auch, wenn wir das irgendwo hier posten, auch entsprechend in die Kommentare schreiben. Ansonsten findet man dich ja auch im Netz. Und erstmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.